Hier ist die WFunk, der Computerwiss-Podcast. Herzlich willkommen zur 155. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo Jan.
Ja, und wir sprechen diese Woche noch nicht über das Ergebnis des DLSS FSR Native Blindtests, denn wir haben uns entschlossen, wir lassen den noch eine Woche länger laufen. Und man hat auch schon anhand des Feedbacks gesehen, der ein oder andere Leser freut sich darüber. Dann hat er nämlich nochmal ein Wochenende mehr Zeit, sich die Vergleichsvideos en Detail anzusehen. Wer also noch nicht mitgemacht hat, hier direkt zum Start in diese Episode die Erinnerung, ihr habt noch bis kommenden Montag, den 16. Februar, Zeit, am großen FSR DLSS Native Rendering Blindtest teilzunehmen. Worüber sprechen wir heute? Wir gehen erstmal auf die Hausaufgaben ein. Wir haben euch nämlich gefragt, wofür ihr letztes Jahr so viel Geld für Hardware ausgegeben habt. Dann Breaking News, Fabian, gibt es endlich einen Preis für das erste Gaming-Handheld Windows-PC Gedöns von Ayaneo mit Strix Halo. Das passt preislich ganz gut zum roten Faden. Ich habe mir eine Maus angesehen, die klickt ohne zu klicken. Und da ging es heiß her in den Kommentaren. G-Skill zahlt 2,4 Millionen US-Dollar, weil man, nachdem man den RAM einbaut, noch einmal ins BIOS gehen musste. Und wir reden mal wieder über Gerüchte, nämlich über die nächsten Zen 6 und Nova Lake CPUs von AMD und Intel. Ich habe dich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Insofern ab mit dem Intro und dann darfst du was sagen. Auf geht's. Fabian, es tut mir leid. Ich glaube, Hallo durftest du sagen. Aber
doch, ja, genau. Ich hab Hallo gesagt. Ich würde noch gerne was anmerken zu dem DLSS-Blindtest.
Ja.
Jetzt habe ich wieder nur DLSS gesagt, FSR natürlich genauso. Man sollte das nicht am Smartphone machen.
Ja, geht auch.
Also nicht nur, weil man halt nicht genug sieht, sondern auch, weil das von der Leistung, die man benötigt, um diese drei, vier K-Streams zu dekodieren, die ja quasi ohne Kompression daherkommen, das passt nicht. Also man sollte das schon an seinem Gaming-Rechner machen, falls vorhanden.
Ja, und das zeigt doch wieder, in welcher Welt wir mittlerweile leben. Es gab ja durchaus auch Feedback so nach dem Motto, warum habt ihr Idioten nicht einfach YouTube genommen? Da ruckelt dann gar nichts. Naja, wenn man wirklich mal en Detail auf die Unterschiede der einzelnen Technologien eingehen will, dann sollte man, wie von Wolfgang eigentlich auch dargelegt, nicht erst ein Video irgendwie komprimieren und zu YouTube hochladen und dann von YouTube nochmal komprimieren lassen, sondern es möglichst verlustfrei ins Netz stellen. Und dafür ist eben dieser von uns genutzte iCat-Player da. Wolfgang komprimiert nach bestem oder enkodiert nach bestem Wissen und Gewissen so verlustfrei wie möglich und hat das ja sogar auch alles extern aufgenommen. Also normalerweise könnt ihr nicht davon ausgehen, dass DLSS zu FSR vergleichen mit externen Capturing-Lösungen erstellt wurden, sondern durch die Hardware-Encoder der jeweils genutzten Grafikkarten. Also bei FSR-Video links ist es der AMD-Encoder gewesen und bei DLSS-Video rechts, beispielhaft im YouTube-Video, war es wahrscheinlich der NVIDIA-Encoder. Und die Unterschiede sind da auch schon durchaus frappierend. So, insofern, ja, wir haben die qualitativ hochwertigste Vergleichsmethode gewählt, sorgt leider dafür, dass man 3 4K 60 Streams parallel abrufen und dekodieren muss, und das schaffen wirklich nicht alle Rechner. Wir haben gesehen, einige oder sehr viele Office-PCs schaffen es nicht, sehr viele von euch haben es dann doch erst im Feierabend zu Hause gemacht. Aber guter Hinweis nochmal, Fabian.
Ja. Es hat ja nicht nur, also abseits der Qualität hat es ja auch noch den Vorteil, dass man bei diesen iCat-Videos dass man die pausieren kann, wann man möchte. Ja. Und das geht bei YouTube auch. Man kann die Geschwindigkeit ändern, wie man möchte. Aber man kann sie halt alle gleichzeitig pausieren. Man kann in alle gleichzeitig an die gleiche Stelle reinzoomen.
Ja.
Die vergrößern, das Ganze bewegen hin und her.
Also den Bildausschnitt.
Den gleichen Ausschnitt in allen drei Vergleichsansichten. Das ist schon das beste Tool, dessen ich mir jetzt gewahr bin, dass es existiert, um solche Vergleiche durchzuführen.
Ja. Gut, also macht mit, aber macht's bitte an einem Rechner, Notebook mit einem größeren als 7 Zoll großen Bildschirm. Und ja, ihr braucht halt ein bisschen Leistung. Ihr könnt sonst auch nochmal den Browser wechseln, der eine oder andere kommt damit besser klar.
Es gibt minimale Systemvoraussetzungen für diesen Vergleich.
Ja, hoch. Nee, ich glaube, ab Erden hat, also in der Tat, ich hatte mit Wolfgang auch drüber gesprochen, ich glaube, ab Turing geht's auf Nvidia ganz gut. Oder war es Ampere? Ich glaube, da war es schon Turing. Und bei AMD hat er den A2, glaube ich, noch so seine Schwierigkeiten. Ja.
Was ja nicht heißt, dass man das per se nicht machen kann. Aber dass man dann natürlich eventuell ein ruckelndes Video hat. und man dann auf, also wir nutzen ja keine Videos und keine Standbilder, weil diese ganzen Techniken ja einen temporalen Charakter haben. Wir gehen wahrscheinlich nächste Woche nochmal spezifischer darauf ein, aber es kommt ja auch darauf an, wie sich das von einem Frame zum nächsten Frame verhält. Und das leidet dann natürlich, wenn es ein ruckeltes, wenn es eine ruckelnde Slideshow wird. Aber eine statische Bildqualität kann man sich dann ja trotzdem sehr gut anschauen. Ja.
Also letzte Erinnerung im Audioformat. Wer jetzt denkt, Blindtest, das klingt ja total spannend, davon habe ich ja noch gar nichts mitbekommen. Ist seit über einer Woche auch auf der Startseite direkt verlinkt, wird auch zum Wochenende am Samstagvormittag nochmal hochgeholt. Ihr habt noch Zeit bis, ich glaube, 12 Uhr nächsten Montag. Nagelt mich da aber bitte aktuell jetzt nicht fest. Aktuell haben wir 12:30 am Mittwoch, am 11. Februar. Und nehmt dran teil. Die Tausender-Marke kriegen wir, glaube ich. Und wenn es noch ein paar mehr werden, dann freuen wir uns erst recht darüber. Und allein dieser Blindtest, das wir ihn veranstalten, hat, könnt ihr mir glauben, weltweit schon für Aufsehen gesorgt. Und bei Nvidia kennt den gefühlt jeder. Ich weiß aber nicht, was bei rumkommt und ob Nvidia sich dann freut, dass es den Blindtest gegeben hat oder nicht. Lass uns zu den Hausaufgaben kommen, Fabian. Selten gehen wir nochmal darauf ein, aber diesmal passt es eigentlich ganz gut. Wir hatten uns letzte Woche ja, oder ich hatte mich so ein bisschen gewundert, warum so viele dann, oder warum unsere Community mehr Geld für PCs, Komponenten ausgegeben hat letztes Jahr als davor, weil ja doch es zwar eine neue Generation Grafikkarten gab, aber da viele natürlich auch extrem hochpreisig waren und wenig Mehrwert boten. Und ja, ich meine, im Endeffekt war ich da, glaube ich, so ein bisschen falsch unterwegs, weil es gab natürlich neue Grafikkartengenerationen und nicht alle sind so hochpreisig gewesen wie 5090, 5080. Denn Feedback war schon, naja, ich habe mir halt einen neuen AM5-PC mit Ryzen 9000 und einer RX 9000 oder einer RTX 5080 oder natürlich auch einer 5090 geholt. Da waren doch einige dabei. Und das schiebe ich jetzt dir in die Schuhe, den anderen Aspekt, den wir vergessen haben, Fabian. Viele haben sich nämlich auch einen neuen gekauft.
OLED-Bildschirm. Ja. Und das ist natürlich ein Stück weit peinlich, weil wir ja selber die ganze Zeit dazu geraten haben, das Jahr 2025 doch nicht mit einer Grafikkarte, sondern einem neuen OLED-Bildschirm zu begehen. Aber es ist mir auch entfallen. Ich habe auch nur an den PC gedacht, was kann in die Kiste alles rein? Wie kommt man auf die 2000 Euro? Hatte überschlagen. Moment, AM5, Prozessor, 9070 XT. Nee, das reicht ganz knapp noch nicht. Ja gut, aber sobald der OLED-Bildschirm dabei ist, hat man die 2000 Euro schnell erreicht. Mhm. Und den hatten
wir dann auch noch gehabt. Ja, und dabei muss ich sagen, haben wir wirklich, ihr habt ja teilweise ja auch anscheinend rückblickend betrachtet, extrem akkurat an der Umfrage teilgenommen. Ich sehe es gerade nicht mehr beim Hochscrollen, aber einer unserer Zuhörer hatte sich ja einen Racing-Rig gekauft und hatte dann aber nur die zusätzlichen PC-Komponenten für dieses Rig in seine Jahresanschaffungs-PC-Komponenten Zusammenfassung mit einbezogen. Also ganz großartig, das Stahlgestänge halt dann im Endeffekt nicht. Aber klar, hier, ich sehe jetzt gerade noch ein System mit 9800X3D, 9070 XT. Fabian, ich traue mir gar nicht, das vorzulesen, aber da hat sich letztes Jahr wirklich jemand noch 64 GB RAM gekauft und eine 4 Terabyte WD Black SSD und dann am Ende nur 2200 Euro für alles zusammengezahlt.
Naja, Vorsorge fürs Alter. Ja. Da müssen wir alle irgendwie schauen, dass wir.
Ja, aber gut, dann bloß vergolden, bevor dann der RAM so fällt wie der Bitcoin über die letzten Wochen. Ja, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, eure Rückmeldungen da zu lesen. Und wenn wir nächstes Jahr die Frage stellen, dann gibt es dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder einen guten Anlass, auch wenn der gefühlt gar nichts erscheinen wird, um sehr viel Geld für PC-Hardware auszugeben. Denn Fabian, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, das schon x-fach angeteaserte, wie man neudeutsch sagt, und auch dann im Dezember final vorgestellte Gaming-Handheld Windows-Device Ioneo Next 2 ist jetzt als Kickstarter-Projekt auf Indiegogo gestartet. Das ist ja ein Windows-Gaming-Handheld mit OLED-Display, mit 165 Hertz, mit Hall-Effekt und so weiter und so fort, aber mit Strix Halo, also dieser großen Mobile-APU, die ja eigentlich dieses AI-Zugpferd sein sollte von AMD, aber da nie so richtig durchgestartet ist, jetzt ja wieder durchstarten soll. Wir haben neulich drüber gesprochen, als wir DGX Spark besprochen haben und jetzt ja aber auch parallel dann doch auch noch verstärkt in Gaming-Devices reinkommen sollen und wir da auch schon gesagt haben, als es um die Diskussion ging, naja, aber der eigentliche Gegner zu Panther Lake ist doch Strix Halo, habe ich doch gesagt, sehe ich nicht, preislich ist es schon ein Unterschied. Naja, mit dem 385, also nicht dem ganz großen Strix Halo Chip mit 32 GB RAM, jetzt will ich keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube, so ist es gewesen, startet dieses Gaming-Handheld bei 1799 US-Dollar.
Für Vorbesteller.
Für Vorbesteller, die die Kickstarter.
UVP-Preis sind ziemlich glatt dann 2000.
Ja, und natürlich muss man dann die Plattform auch ausfahren. Strix Halo, wir wissen es alle, ist die stärkste APU, ist dann die mit dem 395 Max Plus Pro, schieß mich tot, mit 128.
AI hast du vergessen.
Ja, mit 128 GB RAM. 3.499 US-Dollar für Vorbesteller. Also immer vor Steuern natürlich.
Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, 4.299 Euro ist, glaube ich, der UVP vor Steuern. Und ja, also verrückt, dass es dann so ein Handheld gibt. Aber ich meine, das ist ein Gaming-Handheld. Wozu braucht es denn dann 128 Gigabyte? Dann gib mir doch einfach die
Gut,
große...
Lassen wir die 128 ja. weg und schauen uns die 64 Gigabyte-Konfiguration an. Aber auch hier ist der Retailpreis vor Steuern 2700 US-Dollar. Das heißt, wir sind da schnell über 3000 Euro.
Ah, da gibt's doch die Zwischenkonfig. Die hatte ich noch gar nicht entdeckt.
Ja. Gut, die hat nur 1 Terabyte SSD-Speicher. Aber ich hoffe ja mal, ich vermute ja mal, dass das upgradable sein sollte. Würde.
Gehe ich mal von aus, ich doomscrolle mich hier gerade auf dieser endlos langen Indiegogo-Seite und hab's.
Ja, aber also im Endeffekt ist es ja auch egal, ob die SSD upgradebar ist oder nicht, weil wir bei 3000 Euro für einen Handheld sowieso so weit drüber sind. Also
ja, es ist schon Wahnsinn. Also ich meine, im Endeffekt steckt da mittlerweile dann eben auch High-End-Laptop. Also mal unabhängig davon, dass es keine DGPU gibt, ne? Aber es steckt wirklich der fetteste Laptop-Chip drin, den man sich kaufen kann, und Laptops sind halt auch teuer, aber ja, also du hattest ja auch eine Sonntagsfrage, auf die wir diese Woche eigentlich nicht geplant haben, einzugehen zu Gaming Handheld, und das ist natürlich eine Gerätekategorie, die getrieben durch Switch, aber auch durch immer mehr Windows, aber insbesondere halt auch Steam Deck Devices getrieben wird, aber ja, also ich weiß, das, ja, Wahnsinn, ich weiß es nicht, ich finde nicht, dass es das braucht. Und dann, klar, ich meine, wir gucken, ob wir uns das angucken, das ist so Nische, aber das Ding wird ja beworben mit 85 Watt TDP, das ist ja auch so die Untergrenze, wo Volker nach dem Strix Halo Test gesagt hat, drunter sollte man jetzt nicht wirklich gehen, da geht halt auch beim Gaming extrem viel Leistung verloren.
Ja.
Das ist schon viel. Die anderen laufen so mit 35, 25, 15.
Also wenn ich das gerade auch richtig lese auf der Webseite, also meine Frage war jetzt natürlich sofort, okay, wie lange hält das Ding eigentlich durch? es hat anscheinend eine 116 Wattstunden Batterie.
Ja, also das würde ja behaupten.
Ist richtig, dass ich das Ding nicht ins Flugzeug mitnehmen
darf? Ja, das würde ja behaupten, dass ich das Ding nicht mit ins Flugzeug nehmen darf. Na gut.
Okay.
Ja, was ich in Q1 auch noch nicht ins Flugzeug nehmen kann, ist die Steam Machine, Fabian. Die hat zwar keine dicke Batterie, aber wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, dass doch da hätte mal irgendwann eine Verlautbarung kommen müssen. Und aufgenommen haben wir, glaube ich, am Mittwoch, aber Donnerstag früh oder in der Nacht zu Donnerstag oder noch Mittwochabend hatte Valve dann gesagt, ein kleines Update kommt dann hoffentlich noch erstes Halbjahr. Wobei hoffentlich noch haben sie nicht gesagt, sie haben irgendwie gesagt, wir planen das jetzt im ersten Halbjahr noch zu bringen, aber es klang schon durch, in Stein gemeißelt ist das nicht. Und schuld ist der Speichermarkt. Da haben sie jetzt nicht explizit die Preise genannt, aber überhaupt die Verfügbarkeit und Volatilität. Das hatten wir erwartet, oder?
Ja, also was heißt erwartet, aber es hat sich ja, genau, ja, also hat sich ja abgezeichnet, und dass auch Wolf da nicht außen vor ist. Also ich glaube, die beißen sich aktuell ziemlich in den Hintern, dass sie ja, ihre Konsole nicht ein halbes Jahr vorlaufen.
Ja, ja gut. Also ich meine, da beißen sich aktuell relativ viele Hersteller und ich glaube auch die gesamte Branche in den Hintern. Denn man merkt das aktuell halt schon, ne? Dass die Kauflaune da extrem gedämpft ist, von links bis rechts. Wir haben ja auch aktuell eine Kampagne von Corsair, wo Corsair darauf hinweist, dass es ja auch noch andere Komponenten gibt, außer SSD, Arbeitsspeicher, was beides Corsair auch selbst anbietet. Ja. Aber da auch nicht bewirbt, sondern eben Gehäuse, Kühler, Netzteile. Und da kommt dann halt in den Kommentaren, bei uns kann man diese Anzeigen ja kommentieren, dass es halt zynisch wäre. Da habe ich dann in dem Fall auch mal geantwortet, weil ich will da auch nichts zensieren, auch wenn es eine Anzeige ist und der Hersteller sich sicherlich nicht darüber freut. Kann man Anzeigen dieser Art bei uns kommentieren und dann soll es auch getan werden. Aber trotzdem geantwortet, dass ich jetzt unter zynisch was anderes verstehe. Aber das ist halt die Gemengelage, in der wir uns gerade befinden. Ne? Also der PC-Buster ist gereizt. Frustriert,
Ja, aber also halt eben nicht nur der PC-Bastler, aus dessen Perspektive können wir das, denke ich, alle gut
Ja.
nachvollziehen. Aber für die
Ja.
Anbieter der
Ja,
Hardware ist das
ja.
ja im Zweifelsfall sogar noch schlimmer als für die Spieler selber.
Ja.
Denn die Spieler können einfach sagen, ja, dann
Gebe
sitze
ich
ich
kein
halt
Geld
aus, was ich
aus.
habe und ne, ich gebe kein Geld aus. Aber für die Anbieter ist das dann eventuell, ja, ist AI dann eine existenzbedrohende Situation jetzt für
Ja.
den Retailmarkt.
Ja. Gut, und die Rettung wird jetzt für die Konsumerseite, wobei, seien wir mal ehrlich, das wäre jetzt auch für die High-End-PC-Gamer, wäre die Steam Machine nicht die Rettung gewesen dieses Jahr, aber trotzdem sind ja viele heiß auf die zweite Generation Steam Machine. Da werden wir uns wohl noch ein bisschen gedulden müssen und es klingt aktuell alles andere als gesichert, dass Valve da bis 31.06., nee, es ist der 30.06., glaube ich, ja, mit Sicherheit auf den Markt kommen oder die Sicherheit in der Supply Chain sieht, um dann auf den Markt zu kommen. Ganz interessant, das hatte ich dann nochmal separat aufgegriffen, war ja, dass sie gesagt haben, dass sie jetzt parallel nicht nur die Raytracing-Performance optimieren wollen und da kommen jetzt ja auch Mesa-Updates diese Tage, kann ich auch schon mal sagen, Wolfgang plant aktuell oder ist schon dabei, die Linux-Gaming-Benchmarks nochmal zu aktualisieren auf GeForce und Radeon. Da kommt mit Mesa ein relativ, ich weiß gar nicht, welche Variante das ist, ist mir gerade entfallen, ein großer, wesentlicher Patch, der da die Performance auch deutlich optimieren soll. Das ist wahrscheinlich auch das, worauf Valve jetzt mit der Steam Machine abzielt, aber sie wollen auch noch, oder sie arbeiten an noch besserem Upscaling, Fabian, für die Steam Machine. Und da gab es ja durchaus auch eine ganz interessante Diskussion, die ich aber auch aufgemacht habe mit meiner Meldung zum Thema, wo ich gesagt habe, naja, es gibt ja in Proton, was ja wiederum diese D3DVK, genau, direkter zu Vulkan, Wein, sonst was, Übersetzungslayer-Konglomeratlösung von Valve ist, die in Steam drin steckt, um
Also
Windows-Spiele
um
auf
Windows-Spiele auf
Linux spielbar zu
Windows-Spielen zu
machen.
können,
Genau.
ja.
Und da gibt es schon seit letztem Jahr, ist da schon die FSR4, ist FSR4 schon implementiert, aber es wird aktuell unter Linux nur dann freigegeben über Proton, wenn eine RX 9000 drin steckt. Aber es ginge wohl auch anders. Da hat aber damals irgendjemand, also ein Entwickler von Valve, der das implementiert hat, auf GitHub geschrieben, die Entscheidung, das zu tun, ist above his paycheck. Also da müssen sich Leute, die mehr verdienen, darüber Gedanken machen. Glaubst du, dass Valve diesen Weg geht und sagt, auf einer Koop-Konsole mit AMD ermöglichen wir etwas, was ja geht, aber was AMD bisher nicht, also anscheinend nie ankündigen wollen wird.
Also auf der einen Seite, ich fand es interessant, dass diese Diskussion aufkam, weil wir das vorher irgendwie gar nicht so wirklich in Betracht gezogen haben,
Nee.
dass diese Lösung
Nee.
existiert, obwohl Valves ganze Erfolgsgeschichte mit dem Steam
Ja,
Deck
Bastelei ist.
ja eigentlich war, ja wir machen es halt einfach, ne? Komm. Egal, was die anderen machen, wir basteln uns irgendwas zusammen und wenn es läuft, dann machen wir es einfach und es funktioniert. Also es kam ja vorher auch niemand auf die Idee, ein Gerät anzubieten für Windows-Spiele, das aber mit Linux läuft und das so selbstbewusst auf den Markt zu bringen, wie Valve das getan hat. Und es würde eigentlich fast ins Bild passen, wenn sie auch hier ihren eigenen Weg gehen. Also sie haben das jetzt, sie haben jetzt gemeint, verbesserte Hochskalierung. Was soll denn
Ja,
hier
ich
meins
meine, sie
sein?
können
Ich
ja nicht
glaube
an
nicht, dass
FSR
sie.
arbeiten,
Genau,
eigentlich.
also sie können ja nicht an FSR arbeiten. Ich glaube nicht, dass
Was
sie ein
Eigenes.
eigenes Upsampling bringen.
Machen Sie einfach, Fabian.
Ich würde wirklich vermuten, ja, sie werden auch da einen Hack, in Anführungszeichen, bereitstellen, damit diese RDNA 3, 3.5 Lösung. Ja, FSR4, out of the box, wenn man so möchte, unterstützt.
Und ein
Also
ganz.
zumindest, wenn man darauf dann auch SteamOS verwendet. Ne? Wenn man dann Linux draufbügelt, weiß ich nicht.
Ja, gut, das würde
Windows
dann
draufbügelt,
wahrscheinlich
weiß ich
über
nicht.
SteamOS, Steam diese Integration laufen, denn ich könnte mir auch vorstellen, dass ja, dass das AMD das letztendlich, was heißt, duldet. Also AMD ist ja auch in dieser Zwickmühle. Es gibt die aktuellen Partnergeräte, auch das ROG Xbox
Ja.
Ally X. Aber nur, weil das Non-X hat ja noch nicht mal RDNA 3, sondern nur RDNA 2, das aber kein FSR4 erhält, stand jetzt, genauso wie jetzt die ganzen Ryzen AI 400 Refreshs oder die neuen Strix Halo-Produkte, die alle kommen sollen. Das sind alles RDNA 3, 5, bekommt kein FSR4. Also da frage ich mich natürlich, ob nicht AMD am Ende dann doch noch selber was macht. Aber wenn sie sich wirklich entschieden haben, das nicht zu tun, dann wäre es ja vielleicht ganz praktisch, es trotzdem Valve auf der Steam Machine zu erlauben oder zu dulden, nicht groß was dazu zu sagen oder höchstens, naja, das ist halt ein Hack, der sehr gut funktioniert. Weil man könnte es ja dann auf dieser Insellösung auch noch ganz gut damit verkaufen. Das war eben noch ein weiterer Aspekt, der von euch in den Kommentaren angebracht wurde, dass es halt ein komplett abgeschlossenes System ist. Also Valve entwickelt das für einen Rechner, nämlich die Steam Machine. Während ja ein AMD macht es irgendwie Ansatz wieder wäre, es muss dann auf allen RDNA 3-Grafikkarten von 79 XTX bis, ja, was ist das kleinste hier in irgendeiner APU, lauffähig sein. In Kombination mit weiß der Geier was für CPUs, APUs, Kern, RAM, schieß mich tot.
Auf der anderen Seite hatte AMD ja vor inzwischen über einem Jahr.
Ja, gut.
Als sie da im Januar im Nachgang zur CES gefragt wurden, hey, wie sieht's aus mit FSR 4 auf älterer Hardware, gesagt, ja, das ist etwas, was wir uns anschauen, zumindest auf den stärkeren Grafikkarten, XT, XTX, wollen wir machen, arbeiten dran, werden wir machen.
War das so definitiv?
Oh, ich hatte doch die News dazu, warte, jetzt suche ich sie wieder raus.
Ja, aber, ich sinniere nochmal über die Steam Machine.
Also ich hatte ja damals schon vermutet, dass das nur
heiße Luft ist?
Ja, dass das so ein beruhigendes seid mal ruhig.
Nicht so aufregen.
Beschwichtigen und ja, aber
na gut, und du warst dann ja auch starker Verfechter der Denkrichtung und mir fallen gerade keine Worte mehr ein, weil ich quasi dir gespannt zuhöre, wie du abgelenkt bist, während du deinen Inhalt suchst, was mich dermaßen ablenkt, dass ich selber nicht mehr klarkomme. Also du hast ja mal gesagt, Radeon RX 9000 ist ja auch gegenüber den schnellsten RX 7000 ein Upgrade, weil man ja mit FSR 4 mit einer höheren Qualität mehr FPS erreichen kann, auch wenn die Rohperformance en par liegt. Und das hat ja letztendlich so ein bisschen auch immer gegen die Theorie gesprochen, dass AMD den alten großen Karten das noch gibt. Hast du es gefunden im Wortlaut, die ursprüngliche?
Deshalb können derzeit nur RDNA 4 Karten FSR 4 ausführen. Es ist möglich, dass wir FSR 4 für die RDNA 3 Architektur optimieren können. Und das tun wir auch, wir wollen es tun, aber wir haben noch viel zu tun.
Okay, ja gut, das ist
das war Frank Azer. Also, und wie gesagt, das ist jetzt über ein Jahr her. Es gab seitdem von AMD, glaube ich, keinen offiziellen Wortlaut mehr dazu, außer dass halt eben das SDK da geleakt wurde und man es darüber dann ja hinbekommen hat mit schlechterer Performance. Aber wenn wir uns anschauen, was Nvidia jetzt mit DLSS 4.5 auf Turing und Ampere macht, ja, es hat auch schlechtere Performance. Wir sind trotzdem froh, dass es das gibt, ne?
Also, was sagst du denn? Kommt. Sie nennen es aber nicht so. Na, sie müssen es ja auch gar nicht mehr FSR 4 nennen. Genau. Ach, guck mal, sie können es ja einfach nur noch FSR Upscaling nennen. Denn das hatte jetzt selbst Wolfgang die Tage noch mal so verwirrt und wir hatten so einen kleinen Diskurs, wie es denn jetzt wirklich heißt, wenn das SDK, das Redstone SDK für Spiele verwendet wird. Und da hat jetzt AMD auch noch mal die Rückmeldung gegeben, dass in der Tat dann in zukünftigen Spielen eben nur noch FSR Upscaling ausgewählt wird und man kriegt dann immer das beste Upscaling, was es gibt.
Ach ja.
Ne? Also FSR 4 auf RDNA 4, ja, also RX 9000 und FSR 3.1 auf den älteren Grafikkarten. Und insofern müssten Valve ja noch nicht mal darüber sprechen, dass FSR 4 dahinter steckt, wenn man einfach nur. Aber dafür müssten alle Spiele natürlich auf FSR Upscaling umgestellt worden sein, also auf das neue SDK, was ja nicht passieren wird.
Dann, insofern, es ist ja nur noch verwirrender, wenn dann plötzlich wieder was anderes dahinter steckt.
Also, was auch noch Tenor in den Kommentaren zu dieser Meldung letzte Woche war, war natürlich die Tatsache, naja, also wenn das Ding jetzt erst in einem halben Jahr kommt, dann müssen sie ja nur wirklich mit FSR 4 auf den Markt kommen, weil die Konsole ist ja jetzt eigentlich schon eher schwach ausgelegt. Ja, also ich sehe das auch weiter so. Ich glaube, da ändert sich unsere Ansicht nicht, oder? Das wir auch neulich schon gesagt haben. Wir haben immer gesagt, AMD muss da was machen. Die können nicht die Steam-Maschinen mit Valve auf den Markt bringen und dann nicht FSR 4 anbieten. Aber vielleicht.
Also ich würde, also gerade weil das dann ja auch ein Gerät ist, wo man eventuell überlegt, das stellen sich Leute unter den Fernseher. Und der Fernseher UHD, ne, relativ weiter Abstand, das ist ja prädestiniert für richtig gutes Upsampling. Gerade bei so einer Hardware. Ich würde sagen, dass dass FSR, also dass die Frage, ob es FSR 3 oder FSR 4 wird bei der Steam Machine, absolut elementar ist. Mit FSR 4 könnte das ein gutes Produkt werden, ohne ist es eigentlich irrelevant im aktuellen Marktgefüge, weil die Preise nicht niedrig genug fallen können. Auf absehbare Zeit befürchte ich, dass ein Produkt mit FSR 3 auch nur ein Blick wert ist.
Ja, und es soll ja auch nicht die Budgetlösung sein, ne? Also es ist ja auch nicht der Anspruch, da irgendwas hinzustellen, was den niedrigsten Preispunkt setzt, um irgendwas zu machen, was dann aber schlecht ist. Also es ist auch nicht Valves Anspruch. Ja? Also klar, jetzt kann man auch sagen, Steam Deck ist da auch hoffnungslos veraltet. Da läuft ja auch nichts mehr drauf, in Anführungsstrichen. Aber als es rauskam, klar, da waren sie schon auch noch an ein engeres Preiskorsett gebunden. Das war aber auch der erste Wurf dieser Art. Und der Ausgang war ungewiss. Aber letztendlich ist ja da auch bei der nächsten Generation, gehe ich mal von außen, nicht der Anspruch, etwas zu releasen, was nur irgendwie okay ist und dafür möglichst wenig kostet. Und da hat sich dann vielleicht auch, wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass sich der gemeine PC-Gamer heutzutage eher weniger für die Technik interessiert als für Instagram-Accounts der großen Firmen, die ihm erklären, was er zu machen hat, mit seinem Portemonnaie, ist die breite Masse der Spieler wahrscheinlich dann doch ganz gut aufgeklärt, gerade wenn es in die Richtung Steam Machine geht, was eben noch nicht das. Es ist halt keine PlayStation aktuell. Und sie wird es auch nicht sofort werden. Da muss man schon eine Menge erklären. Und wenn man dann anfängt zu erklären, werden dann doch einige Nutzer oder Interessenten hellhörig werden und sich dann fragen, was denn da drin steckt. Und dann finde ich ja. Also Valve bastelt da was, sagen wir, ja.
Ich würde jetzt, also ich, vielleicht ist es Wunschdenken, aber ich hoffe es auf jeden Fall. Und ich würde jetzt eigentlich auch davon ausgehen, wenn sie schon gesagt haben, verbesserte Hochskalierung.
Ja, sonst preislich hatte ich ja dann auch noch mal geguckt letzte Woche. Also wir hatten den Inhalt zur Verschiebung. Sie haben es ja gar nicht so als Verschiebung, glaube ich, kommuniziert.
Sie hatten ja schon vorher nicht unbedingt einen klaren. Ja,
sie hatten Early 26 gesagt. Genau. Ne, was aber eigentlich noch earlier als Q1 ist. Also es gibt ja, das ist ja so ein bisschen wie Zeugnissprache. Ne? es gibt gewisse PR-Floskeln, die einen mit etwas Erfahrung zwischen den Zeilen lesen lassen. Und Q1 ist bis Ende März, Early ist eigentlich nicht bis Ende März. Und da hatten wir neulich auch mit Nvidia, was heißt eine Diskussion, aber Nvidia sagt ja bei MFG 6X und Dynamic MFG Spring. Ja, was ist denn jetzt Spring? Ist es Frühling, Frühjahr? Da haben wir natürlich noch diese Übersetzungsebene dabei. Aber jeder Hersteller hat da schon seine klare Vorstellung, was er damit transportieren will, wenn er dies oder das wählt. Und jetzt heißt es halt, wie ich vorhin schon gesagt, H1 ist im Blick, dass sie das hoffentlich schaffen. Jetzt wollte ich gerade noch was zur Steam Machine sagen. Zum Steam Frame der zweiten Generation Steam VR Headset es heißt ja Valve Frame und nicht mehr Steam Index. Genau, das Steam haben sie ja gestrichen. Wahrscheinlich, weil es auch autark funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich habe darauf jetzt keine Erklärung, aber das ist ja genauso betroffen. Also da heißt es auch, gleiches Thema, Volatilität und extreme Komponentenknappheit auf der Supply-Chain-Seite und auch da wird dann eher H1 etwas draus werden. Fabian, kommen wir zu unserem Hauptthema diese Woche. Du hast gesagt, oh Mäuse, geh mir weg damit. Aber, ich meine, wann hat sich das letzte Mal ein Maustest so gelesen wie der zur Logitech G Pro X2 Super Strike? Es ist ja die erste X2, also eine ganz neue Generation Maus. Vorgestellt letzten September oder angekündigt. Und da hatten wir, soweit ich mich erinnere, schon mal kurz drüber gesprochen. Es ist ja eine Maus, die letztendlich einer aktuellen Superlight 2, sehr, sehr nahe kommt, was die ganze Sensortechnologie und das Chassis und die Batterie und die Lademöglichkeiten und es ist eine Superlight 2. Der einzige und wesentliche Unterschied ist, dass sie keine optomechanischen Schalter mehr unter den Primärtasten hat, sondern induktive analoge Schalter, die kein mechanisches Feedback mehr geben. Das heißt, man klickt die Taste und wenn man die Maus ausmacht, dann merkt man wirklich nur, also ich habe sie hier gerade in der Hand, ich kann ja mal klicken mit der Maus aus. also ihr hört halt einfach nichts, weil man hört halt einfach nichts. Man merkt,
also ich höre zumindest auch gar
nichts. Ich höre unter meinen Kopfhörern auch nichts, weil man die Tasten halt einfach nach unten drückt. Aber man spürt da auch gar nicht so richtig so, also es wirkt so ein bisschen so, als wären die nur am hinteren Teil, also in der Mausmitte aufgehangen und man biegt einfach so ein Stück, ja, Holz ist es nicht, ne? Also man biegt diese Tastenkappe nach unten. Und dabei wird aber über Induktion, also mehr sagen sie nicht, es gibt ja Hall-Effekt, das ist einfach ein wechselndes Magnetfeld, und es gibt TMR, da wird über ein Magnetfeld induzierte Spannung, die Spannung gemessen, die sich verändert, je nachdem, wie man halt zwei, also die Taste eindrückt bei Tastaturen. Hier sagt Logitech nur induktiv, also klingt das so ein bisschen nach TMR, was auch für höhere Laufzeiten gut ist und was in eine Wireless-Maus natürlich ganz gut reinpasst. Also in dem Moment, wo man die Taste runterdrückt, wird also über ein sich veränderndes Magnetfeld eine Spannung induziert, und je nachdem, wie weit man die Taste runterdrückt, desto unterschiedlich fällt die Spannung aus, und man kann das dann halt definieren, bei welcher Spannung der Klick erfolgen soll. Dann hat also die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte, dass sie sofort auslöst oder später auf einer 10-stufigen Skala. Und man merkt es aber gar nicht, wenn sie auslöst, weil da ist ja kein wirklicher, es ist kein, also auch Hall-Effekt-Taster haben ja noch diesen mechanischen, den Federmechanismus dahinter, der immer ein Feedback gibt, egal ob jetzt schon, wo genau ausgelöst wurde. Das passt da ja auch nicht so ungefähr. Und in dem Fall ist Logitech dann quasi, hat TMR aus Tastaturen in die Maus geholt, aber noch einen zweiten Aspekt hinzugebracht, nämlich dass das Feedback zum Auslösezeitpunkt passt. Und zwar wird dann wie mit so einer Taptic Engine oder einem Touchpad vom MacBook oder halt bei der MX Master 4 wird ein haptisches Feedback gegeben. Und in dem Fall in dem Moment, wo die Maus auslöst. Was sagst du dazu? Ich habe wieder viel zu viel geredet. Ich rede generell immer sehr viel und sehr gerne und sehr lang.
Also ich finde es interessant, einfach aus der Perspektive heraus, dass wir das noch nicht hatten. So. Ich habe mir das jetzt vorgestellt. Also das Besondere hierbei war ja, du hast die Maus ja begleitet. Du warst auf dem September-Event.
Ne, das war ein Live-Vorab-NDA-Briefing-Event.
Ja, genau. Okay, ja. Gut, okay, stimmt, hast recht. Und du hast jetzt aber auch, weil du dich mit schon beschäftigt hast, aus terminlichen Gründen.
Genau, du warst die letzten Wochen noch extrem an der Uni eingebunden. Da habe ich gesagt, okay, also du hättest zwar jetzt genau letzte Woche Zeit gehabt, aber da war die Maus schon hier.
Ja, da war die Maus
schon. Und dann haben wir noch überlegt, ob wir sie noch einmal durch Deutschland schicken, aber dann bleibt sie am Ende noch irgendwo hängen. Also habe ich das gemacht.
Ja. Und es ging ja auch nur um die Tasten, denn das Angenehme war ja, du hattest ja sonst quasi nichts zu testen, weil es eben eine G-Pro X Superlight 2 ist, nur halt mit diesen Tasten. So, und ich habe mir das erstmal vorgestellt, ja, das sind dann halt ja wie lineare Hall-Effekt-Schalter bei einer Tastatur, die haben ja auch keinen taktilen Druckpunkt mehr. Ne? Ja. Da drückt man einfach nur linear runter. Und das ist ja eigentlich nichts, was ich bei einer Maus haben möchte, weil ich da ja wirklich auch gerne Feedback hätte, wann ich das dann runterdrücke. Und das in Kombination ist dann halt eben eine Möglichkeit, die Logitech gefunden hat, wo man sagen kann, okay, wir bringen diese Hall-Effekt, ich nenne es jetzt Hall-Effekt, du hast gemeint, das ist wahrscheinlich kein Hall-Effekt, aber ich denke, wir können uns alle darunter was vorstellen. Wir bringen diesen adaptiven Auslösepunkt in die Maus, aber so, dass es trotzdem noch ein Klicken gibt. Und dann ist aber natürlich die Frage, okay, wie gut ist das Klicken denn, das simulierte Klicken?
Ja, und das kannst du jetzt ja noch nicht beantworten. Du hast die Maus ja noch nicht in deinen Händen gehalten. Und da, also das war auch die große Spannung, die ich hier hatte. Ich habe die Maus dann vor ungefähr einer guten Woche bekommen. Und vor genau einer Woche, glaube ich, ne? Mittwoch letzte Woche kam die, also 6 oder 7 Tage, bevor das Embargo gefallen ist. Und mich hat es halt echt überzeugt. Wobei auch, wir haben ja mittlerweile, glaube ich, knapp 300 Kommentare oder nähern uns den 300 Kommentaren, auch durchaus sehr versiert, manchmal auch sehr preislich fokussiert. Aber es ist, man hat nicht das Gefühl, dass es kein echter Klick ist. Also der über einen mechanischen Widerstand mir Feedback gibt, ich habe jetzt geklickt. Und man kann über G-Hub, und das ist natürlich dann auch wieder ein großer Aufschrei, also die Maus kommt mit Werksettings, dann klickt sie nach mittlerem Betätigungsdruck mit mittlerer Haptic-Feedback-Einstellung. Man kann über G-Hub aber auch das einstellen für beide Maustasten. Also einerseits, wie stark soll dann jetzt der Betätigungsdruck sein von 1 bis 10? Und wie stark soll das Feedback ausfallen von 0, also aus bis 5, und Stufe 4 und 5 sind dann auch mit so einem kleinen Ausrufezeichen versehen. Das geht dann doch auch auf die Akkulaufzeit, weil dann dieser kleine Vibrationsmotor da halt ein bisschen mehr Saft ziehen muss. Und dann kann man das aber auch für links und rechts unterschiedlich machen und hat dann halt auch den direkten Vergleich, was halt auch super praktisch ist, um zu vergleichen, wie sich's anfühlt. Und ich fand das schon oder finde das schon wirklich frappierend gut gelungen. Ich habe heute Morgen auch noch ein Update zum Artikel gemacht, wo ich nochmal ein paar Mäuse nebeneinander gelegt habe, unter anderem auch eine Superlight, aber erste Gen und eine MX Master 4, die ja dieses Silent-Taster hat, die auch so ein dumpfes Feedback geben, was aber quasi unhörbar ist. Also das kannst du dir hier natürlich auch basteln, indem du dieses haptische Feedback ausmachst, aber dann hast du halt nicht nur hörst du nichts, also wirklich gar nichts, aber du fühlst halt auch nichts und das ist halt schon nichts. Also das, du kannst die Maus nicht benutzen. Also kann man natürlich schon, aber das ist halt komplett weird. Und da ist sie schon lauter als die klassische Silent MX Master 4, aber so eine Superlight 1, die klickt halt so richtig mit Tallen, so hart, klack, klack.
Ja.
Und hier hast du so ein dumpfes, was eher so eine MX Anywhere 3S habe ich ja auch noch. Oder letztendlich der MX Master, wenn man das Ohr ranhält, also wenn die ein bisschen lauter wäre, dann hätte die so einen ähnlichen, dumpfen, nicht so ganz so, ja, wie nennt man das? Ich habe auch, als ich den Test geschrieben habe, dachte ich so harsch. Ja, und das gefällt natürlich vielen nicht.
Ja, also da würde ich mich auch anschließen, das, was ich über sehr viele Maustests, ich weiß gar nicht, wie viele Dutzende Maustests, die ich ja da vor allem früher geschrieben habe, was ich da immer mitbekommen habe, was ich von anderen Seiten gehört habe aus der Gaming-Maus-Community, was man bei solchen Tasten eigentlich möchte, ist, dass man zum einen möglichst wenig Weg überwinden muss, bis man quasi auf der Druckpunktstelle anliegt. Mhm. Also man will nicht die Maustaste erstmal einen halben Zentimeter nach unten drücken müssen, übertrieben, bevor man merkt, okay, ich bin jetzt tatsächlich auch auf dem Schalter drauf. Also man möchte da sehr schnell direkt ankommen. Mhm. Also man nennt das Pre-Travel und das möchte man nicht haben. Man möchte keinen Travel, ne, der Maustaste haben, bevor sie den Schalter erreicht, bevor der Druck da ist. Mhm. Und wenn man dann auslöst, möchte man ein klares, taktiles Feedback haben, das auch akustisch, ja, Taktilität versprüht im Sinne von Klack. Und nicht plopp.
Ja, und das mag jetzt ein völlig absurder Übergang für alle unsere Hörer sein. Aber nachdem du gerade gesagt hast, und kein Plopp, habe ich gesagt, hör mal. Und habe die Maus hier wieder ans Mikrofon gehalten. Guck mal genau so hier, pass mal auf. Hör mal, Fabian. Hörst du was oder ist es zu leise?
Ich höre gar nichts. Aber was ich eben gehört habe, als ich das gemacht habe, war zisch. Der andere Teilnehmer hat das Aufnahmetelefonat verlassen.
Ja, und da habe ich es wirklich geschafft, in dem Moment, wo ich, um dir zu zeigen, wie die Maus klickt, was aber anscheinend vielleicht auf der Originalaufnahme drauf ist, aber zumindest nicht auf dem Wege, wie wir miteinander sprechen. Um dir das zu zeigen, habe ich oben den Tab zugemacht mit unserem Online-Podcast-Studio. So, aber bis dahin ist ja alles drauf, alles gut, die Leitung ist schnell genug. Komm, dann lass mich das hier gleich auch noch einweben. Ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ich jetzt endlich VDSL 250 im Haus habe und wie hier die Verkabelung ist und was ich tun muss und ob ich dann Powerline verlegen muss. Du erinnerst dich vielleicht. Lange Rede, kurzer Sinn, Powerline, das sind so 500 Mbit Adapter, also jetzt nicht die letzte Generation, auch das habe ich, glaube ich, erzählt. Ich hatte dann auf der Strecke, die ich überwinden müsste, 26 Mbit brutto, 7 netto. Also das war keine Option. Und ich werde dann irgendwann mal ein Kabel ziehen. Ich habe jetzt aber das DSL-Modem in den Keller gelegt, habe jetzt also im Keller 250 Mbit und komme auch von da über ein achtadriges Telefonkabel in den ersten Stock und habe da halt 250 Mbit. Nur im EG, wo ich über das andere Kabel hin muss, was jetzt aber auch Adern hat, weil er nicht mehr über zwei Adern DSL laufen muss, kriege ich bisher nur 100 Mbit hin. Und da habe ich auch schon die freiliegenden Aderenden habe ich gekürzt und mal die Reihenfolge geändert. Das Kabel ist vielleicht einfach zu lang. Warum habe ich das gemacht? Weil jedes Mal, wenn ich die DSL-Leitung letzte Woche dann ordentlich ausgelastet habe, ist das DSL-Modem hat sich disconnected, weil da war anscheinend, das ist ja auch ein anderer DSL-Standard, den parallel mit dem Netzwerksignal über diese eine Leitung, über acht Adern, hat dann anscheinend zu so viel Interferenzen geführt, dass dann der DSLAM oder meine Fritzbox gesagt hat, nee, also hier sehe ich keine DSL-Verbindung mehr. Also das passt jetzt einfach wunderbar, ich weiß gar nicht mehr warum. Zurück zur Maus. In Klammern, letzte Anmerkung, ja, Powerline, ne? Also Neubau, aber klar, der eine Stromkreis ist der im Keller, der andere im EG. So, tut in der Theorie, hier und da auch in der Praxis oft, aber dann doch nicht. Jetzt aber, Klammer zu, zurück zur Maus. Also ich klicke jetzt nochmal, ich bin nicht auf dem X. Ja,
bitte.
Vielleicht, ich höre mir das nachher an, irgendwie Minute 40. Du hörst nichts. Ja, es ist halt, sie hat halt nicht dieses, ich habe ja nochmal die Super, vielleicht hörst du ja die Superlight Generation 1, pass mal auf.
Nee, die höre ich.
Ja, die hörst du wirklich.
Ja.
Großartig. Also die hat ja dieses ganz klare, kalte, harsche.
Ja, wie man es halt von der Maus kennt.
Ja, naja, nicht bei allen, ne? Aber klar, eher so bei Gaming-Mäusen. Das ist ja auch was bei so einer MX Master natürlich erstmal komplett abschreckend ist. Wobei, da ist es noch ein bisschen dumpfer, noch so ein bisschen mehr in so Brei rein. Das hat jetzt die Superlight Super Strike. Er hat es nicht. Ich finde, das ist schon definiert, aber ja, ich wollte jetzt auch mal auf Logitech zugehen und die fragen, ob die hier nicht mal so eine Lasertestaktion machen wollen. Natürlich machen wir das nicht umsonst, aber ich denke mal in dem an. Also es wäre doch einfach mal was, weil das ist so ein Produkt, das musst du halt wirklich mal in Hand gehalten haben, um festzustellen.
Ja, also das denke ich mir jetzt auch. Ich kann dazu jetzt eigentlich nichts sagen, oder die.
Ja, ich wusste ja, dass dann natürlich auch die Kommentare von links nach rechts gehen. Ich habe dann ja auch unsere neue Kommentarfunktion oder Autoren-Kommentarfunktion genutzt im Artikel selber und habe ja den Satz geprägt: Endlich mal wieder eine richtig teure Maus, die aber auch eine technische Innovation mit sich bringt, weil UVP sind 179,99 Euro. Das sind, glaube ich, 10 Euro mehr als bisher oder sogar der gleiche Preis wie bei so einer Super Light 2.
Ja. UVPs bei Logitech sind halt auch so eine Sache.
Ja.
Also das zahlt man auch nur, wenn man
sehr früh dabei sein will.
Ich wollte sagen, wenn man doof ist, aber ja.
Ja, gut, Bad Cop, Good Cop, Fabian, die Zuhörer kennen ja das Spiel hier mittlerweile. Aber es, klar, ich meine, da und es gibt ja auch ganz viele, die kommentieren, ihre 30-Euro-Maus oder ihre 15, ihre 50. Man kann definitiv günstigere Mäuse kaufen. Nichtsdestotrotz hat man hier zu einem Preis, der bei allen anderen Logitech oder auch anderen High-End-Mäusen von Marken zuletzt immer wieder kritisiert wurde, die aber immer wieder den gleichen Sensor boten, oftmals, mit den gleichen Eigenschaften und ja wirklich nur noch sehr, sehr wenig Aspekte angepackt haben, hat man hier endlich mal wieder was anderes. Und ja, ob einem das gefällt, ich meine, der große Claim von Logitech, und ja, Schande auf mein Haupt, den habe ich jetzt nicht getestet, weil da musst du wieder mit super Zeitlupe den Finger und so, ne, wie misst man die Latenz vom ich will klicken zu kommt im Rechner an, Logitech sagt ja, dass man bis zu 30 Millisekunden einsparen kann. Es ist natürlich schon sehr viel Latenz, die sie da versprechen wegzupacken. Und du hast ja vorhin schon den Pre-Travel angeboten. Also wenn man die Maus auf die Stufe 1 stellt, dann, ich hatte dir ja auch im Vorfeld da schon ein Video geschickt, wo man noch stärker diese die Lücke zwischen Maustaste und Mauschassis sieht und wo ich dir zeigen wollte oder mit dir darüber sprechen wollte, einmal quer durch Deutschland hinweg, ist das jetzt noch Pre-Travel oder nicht. Wenn man sie auf 1 stellt, dann ist sie wirklich sehr trigger-happy und dann löst sie
ein. Eventuell sogar.
Ja, und Trigger, ne, was sie auch kann, was ja dann auch auf der Hand lag, wenn man eine analoge Schaltertechnik einsetzt, Rapid Trigger. Also, dass ich quasi ich muss halt nicht über einen Auslösepunkt erstmal zurück, um erneut auszulösen, sondern wenn mein Finger schnell genug ist, das ist natürlich die Voraussetzung, dann kann ich hier noch schneller den nächsten Klick auslösen und da kann ich auch wieder über 5 Stufen auswählen, wie weit ich denn überhaupt oder wie wenig ich zurück muss oder loslassen muss, um dann ein nächstes Signal auszulösen. Jetzt kam trotzdem die Frage in den Kommentaren, Jan, warum hast du dem Ding keine Empfehlung gegeben, die wir ja relativ selten vergeben. Zweiter Teil des Kommentars war es, wenn es eine Apple-Maus gewesen wäre, hätte es natürlich eine Empfehlung bekommen. Ja, sehe ich jetzt nicht so. Habe ich dann gesagt, naja, was ja immer wieder Thema bei Mäusen ist, ist die Haltbarkeit. Und du hattest es vorhin schon angesprochen, die optomechanischen Taster, wo das Auslösen nicht mehr über elektrische Kontakte funktioniert, die ausnudeln, die Korrosion unterworfen sind, sondern durch diese Lichtschranke, da habe ich einen wesentlichen Verschleißpunkt rausgeschmissen aus den Mäusen.
Aha.
Ist doch so, oder? Habe ich dich da richtig zitiert?
Ja.
Gut, das klang so gerade so, aha, als hättest du davon noch nie gehört. Aber dann habe ich das falsch gedeutet.
Aber es gibt natürlich die Einschränkungen, also das kommt ja immer mehr oder kam immer mehr. Inzwischen setzen eigentlich alle Hersteller, die irgendwas auf sich halten, auf optimechanische Schalter. Allerdings halt eben nur für die beiden Primärtasten, also linke und Rest.
Genau, also und das ist ja hier auch so. Also die beiden linken Sekundärtasten, aber auch das Scrollrad, Das ist ja auch wieder so eins, das kommt so, wie es ist. Ne? Also das kann man auch nicht konfigurieren, wie das ja bei den MX-Mäusen so ist. Ich habe Freilauf, ich kann teilweise ja sogar den Widerstand einstellen. Also hier kommt das so, wie es ist. Und das ist natürlich auch noch ein Verschleißteil. Aber was mich dann, ja, was heißt gewundert? Ich dachte halt, oder ich hatte mich gefragt im Vorfeld, ob auch dieses, das halt, das Klickfeedback als solches, als Mechanik wegfällt, ob das die Sache dann nicht möglicherweise noch haltbarer machen könnte. Und zum Thema Primärtastenhaltbarkeit hat halt Logitech überhaupt nichts gesagt. Und insofern ist bis mir noch so ein Fragezeichen dahinter. Ne? Ist diese Technik, die definitiv eine ganz andere ist, als wir sie bisher in allen Mäusen gehabt haben, ist ja auch ein Zusammenspiel aus viel mehr Komponenten, ist die jetzt vielleicht wieder anfälliger geworden? Deswegen habe ich dann gedacht, okay, komm, also ich glaube, es kam klar rüber, dass das, was sie tun soll, nämlich diesen analogen Klick mit einem immer passenden haptischen Feedback zu verbinden und beides kann ich einstellen, tut sie in meinen Händen wirklich mustergültig gut. Es muss einem halt nur der Charakter gefallen. Aber es ist halt eine 180-Euro-Maus, die auch am Anfang jetzt so viel kosten wird. Wenn ich es jetzt kaufen müsste, würde ich mich schwer damit tun. Zumal ja dann auch noch dieser Aspekt ist, ich weiß ja gar nicht, wie sie klickt. Ja, und ich habe jetzt ja auch noch, wie gesagt, dieses Video hochgeladen im Vergleich mit anderen Mäusen. Da kriegt man noch ein bisschen besser eine Idee. Aber ja, also Logitech braucht jetzt eigentlich diese Inseln beim Mediamarkt und so, ne, dass man dann hingeht. Ja.
Ja, nee, aber sehe ich auch, ist dann halt die Frage, wie kommt das haptisch an, wenn es auf so einer Insel steht? Dann fehlt ja eventuell der Kontext. Es geht wirklich nur darum, wie ist das Klickgefühl gegenüber der Maus, die daneben steht. Und na, vielleicht muss ich auch mal wieder in einen Mediamarkt gehen.
Ja, nicht um da was dann sag zu kaufen, mir vorher, wo du hingehst, dann lege ich hier das Muster dahin. Dann kannst du sie ausprobieren. Nee, aber Mäuse haben die ja durchaus auch die ein oder andere da rumliegen. Klar, was immer noch ein Thema oder wieder ein Thema war, das bin ich dann aber auch ehrlich gesagt erstmal in die Falle gerannt. Ich meine, auch wir haben letzte Woche über Linux und die Verbreitung gesprochen und ich, Idiot, sitze dann hier am Windows-Rechner, mache den Windows-Test, freue mich darüber, dass G-Hub, ich finde die Software jetzt nicht völlig verkehrt. Ich finde sie auch ein bisschen responsiver als Options Plus für die Business-Geräte von Logitech irgendwie. Aber habe natürlich auch wieder nicht dran gedacht, dass es das nur für Mac OS und Linux gibt, aber nicht Mac OS und Windows, aber eben nicht für Linux. Klar, man kann die Maus dann auf einem anderen Rechner konfigurieren. Man kann auch, und da bin ich dann auch erstmal, habe ich gesagt, nee, es geht nicht, aber natürlich geht, das habe ich auch nochmal geupdatet und auch im Forum geschrieben, ja, man kann auch bei dieser Maus natürlich 5 Onboard-Profile speichern. Die kann man auf einem anderen Rechner konfigurieren und da sind auch die Klickcharakteristiken dann mit abgespeichert. Alles andere wäre natürlich hirnrissig, was nicht heißt, dass es nicht auch so hätte kommen können, aber ist nicht so gekommen. Also ich brauche nur irgendeinen Freund oder einen Freund von Freund oder eine Freundin oder die Freundin vom Freund von der Freundin, die Windows hat und mich mal ranlässt, also an den Rechner und so. Dann kann ich sie auch unter Linux nutzen, solange ich mir die 5 Profile perfekt hin konfiguriert habe und die mir für alle Ewigkeiten reichen. Aber ja, du hattest ja letzte Woche eine Sony-Maus im Test, da hatten wir doch gar nicht drüber gesprochen. Das ging ja auch eigentlich ganz gut ab. Natürlich auch, weil Sony extrem teuer in den Markt eingestiegen ist. Aber da auch noch mal im Kontrast, weil das war ja wieder eine dieser...
Eine 180-Euro-Maus, die nichts anders macht als die 150 bis 180-Euro-Mäuse der letzten 3 Jahre.
Ja. Ja. So, und das war so der Nährboden, in dem meine im persönlichen Kommentar zugrunde getragene Begeisterung, ob der Neuigkeit der G-Pro X2 Superstrike gewachsen ist. Hast du noch Fragen an mich?
Nee, also ich kann das Produkt halt nicht beurteilen, solange ich es nicht mal getestet habe, aber das ist halt der maßgebliche Unterschied zur G-Pro X Superlight 2. Nee, Moment, doch. Ja,
ja, die 2 hinten, aber noch nicht vorne.
Ja, und die Maus wiederum, weiß ich, ist eine super Maus, solange sie halt hält, aber irgendwann ist das Mausrad halt durch. Mhm. Man scrollt in die eine Richtung, aber es triggert in die andere oder man hat den Mittelklick, der durch ist und doppelt auslöst. Es ist halt die Sollbruch, also Sollbruchschläge suggeriert ja, dass es gewollt ist, das kann ich nicht beurteilen, aber es ist halt einfach so, dass optomechanische Tasten schön und gut sind, aber solange es halt immer noch Tasten gibt, die halt eben mechanisch sind und das ist halt der Drehgeber beim Mausrad in der Regel, dann halten die Tasten halt durch, bis das Mausrad im Eimer ist und dann will ich die Maus ja auch nicht mehr verwenden. Mhm. Reparieren ist in den meisten Fällen für die meisten Nutzer sinnvoll nicht möglich.
Ja, und das war hier auch wieder eine Kritik. Ne? Also die Schrauben sind natürlich unter den Gleit. Glidepads.
Ja gut, das ist ja noch das kleinste Übel. Meistens liegt ja sogar ein zweites Paar Glidepads bei, aber...
Ja, aber da wollte ich nämlich gerade nochmal, du redest bitte weiter, ich gucke nochmal, weil ich glaube, die Superlight 2C, die hatten sie doch beworben damit, dass die Schrauben da zugänglich sind, ne? Also das ist natürlich dann auch immer so klar, das ist dann wieder ein anderer Projektmanager und... Nee, ist es aber nicht. Habe ich, glaube ich, gelogen. Dann war es irgendein anderer Hersteller, der es zuletzt gemacht hätte.
Hätte mich auch gewundert.
Ja, das wäre schon extrem inkonsequent gewesen.
Also, diese Produkte sind in keinster Weise dafür ausgelegt, dass man sie reparieren kann. Und selbst wenn man es dann öffnet, das Produkt unten, man kann die öffnen, ja, man muss mit den Flachbandkabeln dann aufpassen. Man kommt auch an die Komponenten ran, aber im Zweifelsfall sind die verlötet. Und klar, das kann man sagen, ja, ich habe ja einen Lötkolben, da muss man sich trotzdem noch die entsprechenden Ersatzteile bestellen. Und ja, das geht, aber es ist so aufwendig und so eine Fummelei, dass es 99% der Anwender nicht tun werden.
Ja.
Und für die ist die Maus dann halt nach 2, 3, 4 Jahren kaputt und das nur, weil man einen mechanischen Drehgeber verwendet hat. Und
die MX Master 4 ist übrigens die Maus aus demselben Konzern, aber aus einer anderen Sparte natürlich, die jetzt auch damit geworben hat, dass die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben nicht von den Glidepads verdeckt werden, sondern frei zugänglich. 5 Schrauben sind. Ja.
Also ich freue mich auf der einen Seite, dass diese Maus was anders macht, aber auf der anderen Seite macht sie halt nicht in den Bereichen was anders, wo man meiner Meinung nach seit Jahren schon mal was anders machen sollte.
Ja. Ja, und ich hatte auch überlegt, ob ich das Fazit irgendwie anfange und dann ist mir da kein passender Satz eingefallen, so nach dem Motto, ich habe da nochmal geguckt, seit wann gibt es Mäuse, erste Prototypen 1960, dann irgendwie Anfang der 80er Jahre ging das dann ganz, kam das Ganze auf den Markt, also seit 45 Jahren klickt man halt in Klammern Opto, Klammer zu mechanisch, hat es das jetzt gebraucht. Also ja, es kam auch das Stichwort Overengineering in den Kommentaren. Ja, also es ist halt wirklich mal was anderes, aber genau 45 Jahre mit klassischen Schalt, also außer mit Sachen Haltbarkeit, ne? Aber ja, ich bin gespannt auf das Feedback derjenigen, die sich öffentlich in den Kommentaren geäußert haben, dass sie die kaufen. Ich habe auch gesehen, der eine oder andere hat sie auch schon. Sie ist ja auch schon, obwohl sie erst offiziell am 18. auf den Markt kommt, irgendwo verfügbar gewesen. Die können allerdings noch gar nichts einstellen, weil G-Hub noch nicht das Update draußen ist.
Ach, fantastisch.
Ja, da gibt es ja auch bei G-Hub gibt's so eine Stelle, wenn man da Shift drückt und dann mit dem rechten Mausklick und so, dann kann man da so Beta-Keys eingeben, wie bei Steam, um irgendwie Early Access oder Spiele vorab testen zu können. Und so konnte ich das nutzen. Das kann ich natürlich leider nicht rausgeben, auch nicht, wenn ihr mich jetzt anschreibt. Aber ja, das ist oft so, ne? Wenn Produkte rauskommen. Ich erinnere mich da an die B570, Fabian, die wir bei Mindfactory gekauft haben, die keinen Treiber hatte. Und die uns Mindfactory dann 2 Monate später die Retour retourniert hat, weil die Karte jetzt zergeht. Ach Gott, da werden wieder alte Wunden aufgerissen. Lass uns noch zum letzten Thema kommen. Zu den Gerüchten, nur kurz und knapp, weil ich meine, bei Grafikkarten gibt es jetzt nicht so wirklich Gerüchte, ne? Also, ja, außer also, dass alles noch viel später kommt.
Genau, ja. Also wir hatten ja jetzt zuletzt Anfang Januar die Schlagzeilen, ja, super gibt es nicht, dabei bleibt es wohl auch. Und da hieß es dann die ganze Zeit, naja, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass es bis ins zweite Halbjahr 2027 dauert, bis wir neue Grafikkarten haben. Hm. Wenn wir jetzt mal bei Nvidia bleiben und unterstellen, dass RTX 50 schon nur ein Refresh von RTX 40 war.
Ah, schön, dass du die Chance genutzt hast. Schön, dass du die Chance genutzt hast, das zu erwähnen.
Natürlich, natürlich. Dann wären das ja eh schon 5 Jahre gewesen, bis zum nächsten ordentlichen Sprung. Jetzt heißt es aber, naja, vielleicht doch erst 2028. Mhm. Also haben wir 6 Jahre ohne signifikanten Sprung. Bei Nvidia, bei AMD hatten wir, ne, aber auch da heißt es jetzt, auf kommende Grafikkarten bezogen, vor Ende 27 wird das auch nicht. Sie hätten dann natürlich jetzt eine Chance, Marktanteile abzugreifen, wenn sie wirklich ein halbes Jahr bis Jahr schneller dran wären als Nvidia, auf einer neuen Fertigung eventuell, eine neue Architektur zu bringen. Aber es ist AMD, die werden einen Weg finden, daraus kein Kapital zu schlagen, da bin ich mir sicher.
Mhm. Na gut, und dann kommen wir mal zu Gerüchten zum AMD-Produkt, was uns, ja, da ist man sich auch nicht so ganz sicher, ne? Kommt dieses Jahr die neue Ryzen-Generation mit Zen 6? Angekündigt ist, ich glaube, ja, müsste angekündigt sein, die neue Epic-Generation. Genau, da haben wir ja drüber gesprochen. Da hatten sie ja auch den Chip schon ein Package gezeigt zur CES, wo wir gesagt haben, das zeigt die Zukunft von Ryzen, weil ja davon ausgegangen wird, dass da dann auch der IO-Die direkt mit den Chiplets, wer das nochmal hören will, hört sich die CES-Folge an von vor 4 Wochen, glaube ich. Da hatten wir genauer darüber gesprochen, also dass IO-Die und Chiplets direkt miteinander verzahnt werden über ein Interconnect im Fabric, das nicht einen halben Zentimeter Leitungen auf dem Package bedeutet, sage ich mal. Und da gab es jetzt nochmal neue Gerüchte, die letztendlich aber auch nur nochmal das bestätigt haben, wovon ja schon länger ausgegangen wird, dass es eben dann neue Chiplets gibt, sind 6 Chiplets, wo dann 12 statt 8 Kerne drinstecken. Die werden dann ja auch wieder überall zum Einsatz kommen, also nicht nur im Server, sondern auch in den Desktop-PCs, das heißt die kleinsten. Also wir hätten dann halt ja irgendwas mit deaktivierten Kernen, vielleicht wären dann die kleinsten die 8 Kerner, dann hätten wir die 12 Kerner und dann die doppelten 24 Kerner. Und was ganz interessant war, da hatte der HXL, der weiß ja oftmals ganz gut Bescheid, hatte da die Die-Größen gepostet von Zen 2 bis Zen 6. Also Zen 2, ein Chiplet hatte 77 Quadratmillimeter, dann kam Zen 3 mit 83, das war mal ein bisschen größer. Zen 4 mit 72, Zen 5 mit 71 und Zen 6, hat er jetzt gesagt, ist ein TSMC N2. Zumindest für die Server-Dinger, vielleicht gibt es da einen Unterschied, glaube ich dann aber eigentlich nicht, mit 76 Quadratmillimetern. Ich finde, es zeigt auch wieder gibt wieder einen ganz interessanten Einblick, so wie so ein Unternehmen wie AMD dann natürlich auch arbeitet. Ne? Also es geht eben nicht nur darum, auf der grünen Wiese einen neuen Zen-Kern zu entwerfen und in irgendein neues Chiplet zu packen, sondern sich dann auch immer wieder direkt in dem Moment mit der Fertigung zu beschäftigen. Also wie das alles ineinander greift. Ne? Und offensichtlich ist da ja schon seit Jahren die Vorgabe, bleibt so ungefähr in dieser Größenordnung, weil wir dann so und so viel Chips auf einen Wafer bekommen und mit der Kostenkalkulation und so weiter und so fort. Mhm. Ja, also da sehen wir dann Ende dieses Jahres die großen Epic-Prozessoren mit den 12 Zen 6 CCD-Chiplets. Und
das wird ein heißes Teil. Ne? Der erste X3D 12, also gut, wir haben ja immer noch die Situation, was mit dem ausstehenden 16-Kern X3D. Ja, ist ja tuned. Aber ich glaube, dieser 12-Kerner, das wird ein heißes Teil. Aber wenn wir dann bei 76 Quadratmillimeter sind, also ganz marginal ein bisschen größer als die letzten beiden Generationen, nur dass die N5 und N4 waren und wir jetzt auf N2 gehen, dann wird das, glaube ich, auch beim Preis ein heißes Teil.
Ja, und deswegen gab es ja oder gibt es weiterhin eben die Gerüchte, und ich hatte es auch gerade noch mal erwähnt, dass es vielleicht macht ja AMD dann auch die für den Ryzen halt in einem älteren Prozess, aber das ist, es ist eben nicht der eine Kern, das Chiplet entwirft man nicht und baut es dann einmal in N2 und einmal in N4, sondern ich muss es halt von Pike auf den Prozess auslegen. Ja, warten wir es ab. Aktuell würde ich denken, dann sehen wir es eher später noch, aber es kommt auch in N2. Ja, so, das ist der Gerüchtestand dazu. Ansonsten gibt es da eigentlich nichts viel Neues. Und zu Intel gab es jetzt aber Neuigkeiten. Da hatte nämlich der liebe Kopite Seven Kimmy, der ja eigentlich unser GeForce Chief Leaker ist, hatte gestern gepostet, Nova Lake S, also Core Ultra 400, was ja dieses Jahr noch erscheinen soll. Das ist bestätigt durch Intel, wahrscheinlich aber nur in irgendwelchen Ausbaustufen und wahrscheinlich auch nur oder möglicherweise mit diesen Riesen-Cache-Varianten, um gleich zum Anfang mal zu zeigen, was man kann. Das solle 700 Watt Maximalverbrauch haben. So, und da hat Volker dann was zu gemacht. Er hat das nämlich eingeordnet, nachdem das sowieso wieder überall heiß umhergegangen ist, wo auch ein sehr schöner Kommentar in der Community war. Vielleicht finde ich den direkt noch. Ist natürlich nicht auf Seite 10 oder so zu finden, sondern auf Seite 1. Das war gleich der erste Kommentar. Da will das Volk einfach mal in Frieden Intel basierend auf höchst fragwürdigen Informationen bashen. Und dann kommt ihr an mit einem differenzierten Artikel, der tatsächlich Inhalt hat. Unmöglich ist das von euch. Da setze ich noch einen Kammer dahinter. wo er gesagt hat, so, also das muss man ja erstmal einordnen. Ne? Also wir haben PL1, das ist diese TDP, das ist das, was der Prozessor dauerhaft bei Basistakt, wenn der Kühler auf die TDP ausgelegt ist, zu leisten imstande ist. Das ist mittlerweile ja 125 oder manchmal 150 Watt bei Intel. PL2 ist der Verbrauch unter Turbotakt, unter Last. Das waren zuletzt 250 Watt, wobei Intel dann ja diesen Kunstgriff gemacht hat, dass sie gesagt haben, PL1 ist gleich PL2. Also es gab eigentlich gar nicht mehr die TDP. sondern immer 250 Watt. Und die KS-CPUs hatten PL2 teilweise 320 Watt. Und dann gibt es auch noch PL3 und das ist aber nicht, ich glaube, das wird auch nicht von allen Tools reported, und auch noch PL4. Das ist so eine Obergrenze für kurzfristige Lastspitzen. Und dieser 700 Watt Wert sollte noch da drüber liegen. Ja, Volker hat schon gesagt, also, naja, also dann ist das ja erstmal überhaupt nichts, was praxisrelevant ist. Also der ist sehr hoch, aber jetzt erstmal die Füße auf den Boden lassen. Jetzt hat wer anderes sich noch gemeldet und hat gesagt, okay, also jetzt, um hier mal der ganzen Sache ein bisschen Butter bei die Fische zu packen, kann ich sagen, dass das Nova Lake S 400 Watt PL2 hat. Und zwar ein nicht extremes, nicht Baseline, sondern das Performance PL2 für den 52-Kern Nova Lake S-Prozessor wäre 400 Watt. Und das wäre dann ja schon vergleichbar mit den 250 Watt, die wir aktuell haben. Mich hat das jetzt erstmal überrascht, auch wenn 52 Kerne natürlich eine ganze Menge Kerne sind. Wie ist es bei dir?
Ja, also mir geht es da, glaube ich, ähnlich wie dir. Man rechnet halt im Vorfeld erstmal nicht damit. Man denkt, es bleibt schon ungefähr in dem Rahmen, wo man halt war. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns halt anschauen, 52 Kerne, irgendwoher muss es kommen. Und dass die Hersteller generell in den letzten Jahren keine Hemmnisse hatten, den Stromverbrauch zu steigern. Ist auch nichts Neues. Ist halt die Frage, was in der Praxis dann am Ende tatsächlich anliegt.
Hm. Ja, dann und macht er halt noch den Vergleich und sagt, die 700 Watt, das ist halt der unbeschränkte Power Draw. Ne? Ja. Also da höher geht's nicht. Da kannst du AVX und weiß der Geier was machen. Also das kriegt man hin, aber das ist dann, da sind hier sämtliche Limits ausgehebelt und das wäre vergleichbar mit den 400 Watt, die aktuell bei Raptor Lake oder Raptor Lake S ist ja nicht aktuell, sondern 13., 14. Generation. Das wäre damit vergleichbar. Und insofern, ja, gestern war
nicht. Also wenn er das halt wirklich zieht, dann sind wir halt wieder zurück bei dem Zeitalter, das wir mit den KS-CPUs haben.
Ich meine, es gibt ja auch kleinere Ausbaustufen dann von Nova Lake S. Vielleicht reden wir auch wirklich von dem Cache-Monster, wobei der Cache wird jetzt nicht so viel Strom fressen. Ja. Bei AMD gibt es noch überhaupt keine Informationen dazu, können wir ja auch erstmal sagen. Da hat AMD noch gar nichts gesagt. Schaffen sie mehr Prozessorkerne in N2 beim gleichen Verbrauch? Wollen sie mehr Prozessorkerne in N2 beim gleichen Verbrauch? Ich sehe es wie du. Der Trend geht in eine ganz andere Richtung. Ja? Und wenn sich das erstmal eingeschliffen hat, dann klar, wenn man sieht, dass es überall funktioniert und solange die Effizienz steigt, mit dem absoluten Verbrauch dann alle zufrieden sind, dann kann man auch mehr drauf schmeißen. Aber ich weiß doch irgendwie, ja, nachdem Panther Lake ja so schön effizient auch in Intel 18A unterwegs ist, dachte ich irgendwie, Intel 52 Kerne, die packen das in 250 Watt PL2. Ist halt nicht so. Und klar, dann ist nochmal die Frage, was verbraucht ihr bei euch zu Hause, wenn ihr zockt, wenn ihr normal am Rechner sitzt und surft, wenn ihr ein Video guckt, YouTube guckt, weiß der Geier was. Aber die 400 Watt, Stand jetzt, wird der größte Prozessor mit den meisten Kernen sich dann wohl im Cinebench Multicore auch genehmigen. Ah. Und ja, den benutzen wir ja auch alle derweilen immer mal wieder gerne.
Für den Cinebench-Test.
Ach, und da habe ich die Tage eine PM bekommen, da sind so viele Ergebnisse offen, da muss ich mir auch noch mal Zeit nehmen. Da Fabian, und damit ich die Zeit habe, machen wir jetzt auch Schluss. Wir sind noch am Ende.
Moment, jetzt kommst du. Mir war so, als hättest du da noch was zu G-Skill angekündigt.
Ach, stimmt. Jetzt hätte ich fast, das habe ich sogar übersprungen.
Ja, also, Gott. Weil das letzte Mal.
Ja, kurz und knapp. Also, du hast da mit dem Thema keine Ahnung. Das ist ganz schön. Du kaufst RAM. Also jetzt natürlich, stell dir eine Welt vor, in der man sich RAM kauft. Ja. Weil man sich RAM leisten kann. Und dann kaufst du dir ein RAM-Module, die dir versprechen, dass sie out of the box DDR sonst was machen. Und das tun sie aber nicht, weil du musst ja noch ins BIOS gehen und das entsprechende XMP-Profil laden. Sonst lädt der Rechner sie ja mit so einem Standard-Default-Profile. Was machst du dann?
Ja, ich stecke ihn rein, schaue, ob der PC läuft. Wenn ja, gehe ich hin und haue XMP rein. Oder wie auch immer das halt heißt bei den verschiedenen Mainboards und Herstellern und CPUs.
Ja, und da haben aber in den USA, sind da vor Jahren Sammelklagen gegen G-Skill und Corsair initiiert worden, weil die Kunden betrogen wurden und die...
Weil die CPUs das nicht mitgemacht haben.
Nein, weil man das halt nicht out of the box hatte, sondern ins BIOS musste.
Ach nee, ernsthaft?
Ja, deswegen fand ich das gut, dass du es noch angesprochen hast und ich dir das, ja, das ist das Thema. Also das ist, ja, wir kennen, also ich meine, ich weiß nicht, ob wir uns an die Fälle erinnern, aber jeder hat es präsent und wahrscheinlich ist es sowieso nur ein Hoax, den heißen Kaffee bei McDonald's. Wobei das war ja gar keine Class Action. Also in dem Fall ist es halt so eine Sammelklage, ne, der sich alle betroffenen US-Kunden, die zwischen, oh, es sind Jahre, 2018 und jetzt Anfang 26, glaube ich, G-Skill oder Corsair Memory, das sind zwei verschiedene Sammelklagen. Die können sich anschließen, wenn sie der Ansicht sind, dass sie da betrogen wurden. Und bei G-Skill gab es jetzt eine außergerichtliche Einigung. Die haben zugestimmt, dass sie 2,4 Millionen US-Dollar Schadenersatz zahlen. Und jetzt kann man sich, glaube ich, noch bis Ende April kann man sich noch dieser Klage anschließen und dann wird aufgeteilt. Aber man muss US-Kunde sein und natürlich nachweisen können, dass man den Speicher von G-Skill gekauft hat.
Das habe ich gerade auch gefunden. Ja. Also und diese 2,4 Millionen US-Dollar, die sind natürlich nicht nur Schadensersatz, sondern davon gehen erstmal eine gute Million ab für Administration Fees und Anwälte.
Ja, na gut, warum machen Anwaltskanzleien diese Class Action Lawsuits, weil sich das halt durchaus lohnen kann. Ja. Fabian, jetzt haben wir das auch noch abgefrühstückt. Insofern sind wir jetzt wirklich durch und ich kann den Schnitt angehen. Den zusammen, dieses Jahr, diese Woche muss ich ja zusammen stitchen. Aber wir haben ja, als ich hier den Browser geschlossen habe, schon mal kurz reingehört. Es ist eine schöne Stelle gewesen, wo ich den Browser geschlossen habe. Und danach mache ich mich die Woche noch mal ans Eintragen von Cinebench 2026 Community-Ergebnissen.
Ui, mein Beileid.
Ja. Ich hoffe, dabei bleibe ich gesund. Ich hoffe, du auch. Habt ihr ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao. Tschüss. We'll be right back.